Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es sind vor allem muslimische Männer und Jungen, die den Massenerschießungen von Srebrenica zum Opfer fallen. Heute erinnert der Europäische Gedenktag an die vielen tausend Getöteten. Srđan Govedarica fasst die Geschehnisse von damals zusammen, die eigentlich unfassbar sind.
Die Stadt ist menschenleer, als General Ratko Mladic mit seinem Stab im Stadtzentrum eintrifft. Hier sind wir am 11. Juli 1995 im serbischen Srebrenica. Wir schenken dem serbischen Volk diese Stadt. Endlich ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um uns an den Türken zu rächen. In den Folgetagen ermorden Mladics Truppen, Polizeikräfte und Paramilitärs mehr als 8000 Menschen. Das jüngste bekannte Opfer ist ein neugeborenes Mädchen, das älteste ein 94-jähriger Mann. Der Massenmord von Srebrenica ist in Abertausenden von Gerichtsakten umfassend dokumentiert. Das UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien hat ihn als Völkermord eingestuft. Vor dem Tribunal in Den Haag und vor Gerichten in Bosnien, Serbien und Kroatien wurden nach Recherchen des Reporternetzwerks Birnen in Sarajevo insgesamt knapp 50 Angeklagte zu mehr als 700 Jahren Haft verurteilt. Das Haager Gericht verhängte auch 4 lebenslange Haftstrafen, unter anderem für den ehemaligen Präsidenten der bosnischen Serben Radovan Karadzic und den Ex-Militärchef Ratko Mladic.
Massenerschießungen vor und unter den Augen der Vereinten Nationen. Historikerin Marie-Janine Kalik hat sich als Professorin in München intensiv beschäftigt mit dem grausamen Sterben von 1995. In diesem Jahr ist ihre Geschichte Jugoslawiens erschienen und heute ist sie zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Einen guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Inwieweit steht Srebrenica geradezu symbolisch für den Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, der für Menschen außerhalb nur so schwer zu fassen ist?
Ja, in Srebrenica ist der Konflikt gewissermaßen kulminiert. Das hat sich ja über mehrere Jahre, insgesamt 3 Jahre, aufgebaut. Und in Srebrenica war ein Moment erreicht, als der Krieg quasi zu seinem Ende kam, beziehungsweise kurz vor dem Ende stand. Zu dem Zeitpunkt hatten die bosnischen Serben ungefähr die Hälfte des Territoriums von Bosnien-Herzegowina erobert. Die andere Hälfte hielten kroatische und bosniakische Truppen. Und die internationale Kontaktgruppe war schon dabei, einen Friedensplan auszusortieren für die Nachkriegszeit. Demnach hätte Srebrenica und andere Enklaven, die sich da inmitten bosnisch-serbischen Territoriums befanden, nach dem Krieg zu dieser kroatisch-bosniakischen Föderation gehört. Für die Serben war das der Moment, nochmal zu versuchen, das Kriegsglück zu drehen. Und das erklärt auch ein bisschen den großen Eifer und diese ganze Rache und der ganze Hass, der sich da auf diese kleine Stadt übertragen hat.
Wie gehen die Menschen heute dort um mit dem, was geschehen ist?
Ja, Srebrenica selber ist heute zur Hälfte von Muslimen und Serben bewohnt. Es gibt dort einen serbischen Bürgermeister und seine Äußerung, sein Umgang mit dem Ganzen ist in gewisser Weise symptomatisch für den Zustand in Bosnien. Denn dieser Bürgermeister erklärt, dass es zwar ein Verbrechen in Srebrenica gegeben habe, aber er leugnet, dass es darum um einen Völkermord, also eine systematische Vernichtungsabsicht gehandelt habe. Das behaupten so auch die höchsten Spitzen der Republika Srpska bis zum einfachen Mann. Und das ist natürlich eine große Provokation und eine Tragödie für die Familien der Opfer. Ansonsten bei den Jüngeren würde ich sagen, dass es einfach ein Tabuthema ist. Die jüngere Generation hat das nicht mehr miterlebt, will davon auch nichts wissen und nimmt mit Missfallen zur Kenntnis, dass das Gedenken gespalten ist. Jede Gruppe zählt nur die eigenen Opfer. Die eigene Gruppe ist also kollektiv immer nur eine Opfergruppe und die anderen sind immer nur die Täter und das gilt für beide Seiten.
Die Vereinten Nationen gründen ja bereits 1993 in Den Haag einen speziellen Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien. Was hat dieser Strafgerichtshof bis zu seiner Auflösung leisten können?
Ich glaube, der hat sehr viel geleistet. Zuallererst hat er geleistet, dass die Ereignisse sicher rekonstruiert werden konnten. Also wir wissen heute alles über diese Verbrechen, von den Planungsvorbereitungen. Wir wissen, wer sie durchgeführt hat, wie sie durchgeführt wurden und welche Opfer es gab. Und das ist sehr wichtig, weil es der Kultur der Leugnung entgegenarbeitet, die ja bis heute noch ein bisschen im Raum steht. Und dann hat das Tribunal auch dazu beigetragen, Schuld zu individualisieren. Das heißt, konkrete Untaten auch konkreten Personen zuzuweisen. Und das ist wichtig, weil es immer noch diese Kollektivschuld und Kollektivopfervorstellungen gibt. Aber in dem Moment, wo wir wissen, dass eben nicht alle Serben Verbrecher waren und dass es auch serbische Opfer gab, kann man diese ewige Spirale kollektiver Schuldvorwürfe durchbrechen. Und dann ist es natürlich auch eine wichtige Institution gewesen, um das Leiden der Opfer anzuerkennen und öffentlich zu machen. Und ohne diese drei Elemente kann es auch gar keine Normalität, keinen Neuanfang, geschweige denn eine Versöhnung geben.
Der Strafgerichtshof in Den Haag hat auch General Mladic verurteilt. Der leitet ja damals die serbischen Truppen und die Angriffe. Sein Berufungsverfahren ist wegen Corona verschoben worden. Kann es sein, dass dieser Mann am Ende straffrei ausgeht?
Das kann man sich schwer vorstellen, denn die Last der Beweise ist doch erdrückend. Das Tribunal hat ja Tausende an Dokumenten und Zeugenaussagen zusammengetragen. Es gibt forensische Ergebnisse, die Massengräber wurden ausgehoben und es gibt auch abgehörte Kommunikation, Funksprüche und Telefonate, die ganz eindeutig beweisen, dass Ratko Mladic hier als Befehlshaber diesen Vernichtungsbefehl gegeben haben muss und gegeben hat. Und es ist übrigens auch nachgewiesen, dass da etliche auch noch daran beteiligt waren.
Aber sind überhaupt die Haupttäter oder womöglich Haupttäterinnen jemals juristisch belangt worden oder besteht da erheblicher Nachholbedarf, weil sich eben viele noch frei bewegen?
Also die Hauptverantwortlichen sind in Den Haag verurteilt. Der bosnisch-serbische Präsident und der Oberkommandierende sind ja bereits verurteilt worden. Insgesamt sind 19 Haupttäter in Zusammenhang mit Srebrenica in Den Haag verurteilt worden. Aber das heißt natürlich auch, dass etliche nicht verurteilt wurden. Es sind einige Prozesse in den Gerichten Bosnien-Herzegowinas und Serbiens auch abgehalten worden. Dort sind auch nochmal Täter verurteilt worden. Aber es muss ja eine sehr große Zahl an Personen gegeben haben, die wenigstens Mitwisser waren, aber tatsächlich auch geplant und mitgewirkt und hinterher auch verschleiert haben. Und die laufen eben größtenteils frei rum, beziehungsweise bekleiden sogar öffentliche Positionen in der Republika Srpska. Und es gibt immer noch auch einen gewissen Kult um diese Personen, einschließlich Ratko Mladic und Karadzic und andere, dass nach denen auch Straßen benannt sind und so weiter. Also die geradezu als Helden verehrt werden. Und das ist aus Sicht der bosnischen Muslime natürlich eine große Tragödie und eine gewaltige Provokation.
Berichten zufolge haben die Vereinten Nationen nicht nur zugeschaut, sondern auch geholfen bei der Deportation von Frauen und Kindern. Welche juristische Aufarbeitung hat denn da stattgefunden?
Es hat juristische Aufarbeitung gegeben, auch zuletzt noch Prozesse, die in den Niederlanden stattgefunden haben. Und da wurde die niederländische Regierung bzw. die Streitkräfte auch dafür verantwortlich gemacht, dass über 300 bosnische Muslime, die sich auf das Gebiet der bzw. auf diese Compounds der Blauhelmsoldaten gerettet haben, zum Verlassen aufgefordert wurden und dann zu Tode kamen. Aber es ist im Nachhinein ein bisschen schwer auszusortieren, welche Verantwortung jetzt der Einzelne tatsächlich an den Ereignissen trägt. Ich denke, dass die Hauptverantwortung und das Hauptversagen dieser Blauhelmsoldaten wirklich darin bestand, dass sie ihren eigentlichen Auftrag nicht richtig erfüllt haben, sich nämlich um die Flüchtlinge und die Kriegsgefangenen zu kümmern. Sie haben ja teilweise sogar mitgeholfen, die Männer da in Busse zu setzen und die wurden dann abtransportiert in Gefangeneneinrichtungen und hinterher erschossen. Und zu dem Zeitpunkt hat sich einfach niemand darum gekümmert, was mit denen passieren würde. Man muss natürlich auch sagen, dass es auch niemand wirklich vorhersehen konnte und wahrscheinlich auch nicht wollte, dass es ein Verbrechen in diesem Umfang geben würde.
Das ist inzwischen anders. Heute gedenkt Europa der Opfer von Srebrenica. Ich habe darüber gesprochen mit Historikerin Marie-Janine Kalik und danke sehr für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.